Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Über die britische Gegenwart sagte die Schriftstellerin A.L. Kennedy einmal, es ist, als befände man sich in einem apokalyptischen Märchen über das dumme Ende eines sehr dummen Landes. Genau dieser Satz stehe quasi unsichtbar auch über ihrem neuen Roman mit dem Titel »Als lebten wir in einem barmherzigen Land«. Zu diesem Schluss jedenfalls kommt Paul Jandl in der Neuen Zürcher Zeitung und lobt die Neuerscheinung, die bereits auf Deutsch gelesen werden kann, bevor sie überhaupt im Original erschienen ist, als schlicht grandios. Jandl schreibt, der Roman erkennt die britische Wirklichkeit so bedrückend genau, weil er überall Gespenster sieht. Er sieht das Tarnen und Täuschen und die Menschen dahinter. Der Ex-Premierminister Boris Johnson, den A.L. Kennedy einmal einen Killer-Clown nannte, kommt namentlich nicht vor, aber seiner politischen Kultur wird die Maske vom Gesicht gerissen. Kennedy beschreibt die Corona-Jahre und die Doppelstandards, unter denen Volk und politische Elite die Pandemie bewältigten. Cocktailpartys in Number 10 Downing Street, Lockdown-Regime für die Bürger. Bis in die 80er Jahre geht die Schriftstellerin zurück auf ihrer Suche nach Symptomen, unter denen das Land zu dem wurde, was es heute ist. Die Doppelmoral von ganz oben hat die einfachen Menschen in eine Katastrophe geführt, in den Notstand drohender Verarmung und seelischer Ausgelaugtheit, so Jandl. Bleiben wir bei Literatur oder zumindest in der Verlagsbranche. Bis vor kurzem hatte der Verlag Kiepenheuer & Witsch eine Videorubrik auf Instagram und TikTok mit dem Titel »Unverlangt eingesandt«, erinnert uns der Berliner Tagesspiegel. In diesen Videos teilte Kiepenheuer & Witsch Anschreiben von Menschen, die dem Verlag unverlangt Manuskripte geschickt hatten, Anschreiben wie etwa dieses hier. Hochverehrte Damen und Herren, da ich wie gewohnt aus dem letzten Loch pfeife, ist mit meinem Angebot der Wunsch nach einem Vorschuss verbunden. Ich benötige 10.000 Euro. Ein paar Leute auf Instagram und Twitter aber fanden das Format gar nicht lustig, berichtet Christiane Lutz in der Süddeutschen Zeitung. Es entmutige, so der Vorwurf, angehende Autorinnen und Autoren, sei herablassend und stelle jene bloß, die die Codes des Literaturbetriebs nicht kennen und nicht wüssten, wie so ein Anschreiben zu klingen habe. Hat sich hier ein Verlag verhoben, sich lustig gemacht über ein Umfeld, in dem viele ohnehin wenig zu lachen haben, wie Adrian Schulz im Berliner Tagesspiegel mutmaßt? Fakt ist, der Verlag stellte die Rubrik am vergangenen Wochenende ein. Doch ein paar Fragen bleiben, wie uns Schulz im Tagesspiegel aufzeigt. Schulz schreibt, der Fall offenbart den Druck, unter dem sich die Verantwortlichen geglaubt haben müssen, mitzuhalten im schnellen Spiel der sozialen Medien, und zitiert dann Hanna Klimpe, Professorin für Social Media an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg. Verlage, meint die Professorin, würden als Unternehmen auf Social Media anders wahrgenommen als Privatpersonen oder InfluencerInnen. Zynismus sei jedoch nicht die einzige Erklärung für ein Social Media Versagen à la Kiepenheuer und Witsch. Vielmehr zeige sich hier häufig der Digital Gap in Unternehmen. Die Social Media Kommunikation wird oft jungen MitarbeiterInnen überlassen, die noch keinen Überblick über Markenbildung von großen Unternehmen haben. Und die älteren MitarbeiterInnen können kein adäquates Feedback geben, weil sie sich mit Social Media überhaupt nicht auskennen. Soweit der Tagesspiegel. Was noch? Unter der Überschrift »Weg mit der Höchstbefristung« begründet Marietta Auer, Vizepräsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, ebenso klug wie anschaulich, warum gesetzliche Zeitspannen für das Erreichen einer Professur schlicht unrealistisch sind. Unter dem Titel »Introducing Vulvina« erklärt die Taz das Potenzial der neuen Wortschöpfung »Vulvina« als Begriff für das weibliche Genital. Und in der NZZ widmet sich Andreas Scheiner genüsslich und mit zahlreichen Beispielen dem schlechten Image von Schweizer Banken in Film und Literatur. Und er fragt, ob sich der Niedergang der Credit Suisse als Thriller eigne.